das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Heute Abend ist bei uns der Bestsellerautor Dr. Herbert Schwan. Dazu gleich mehr nach der Musik. Und am Schluss noch ein paar Tipps aus dem Vorgebirge. Ich freue mich, Sie heute durch das Programm begleiten zu dürfen. Mein Name ist Klaus Offermann. Heute Abend ist der Bestsellerautor Herbert Schwan bei uns im Studio. Spione im Zentrum der Macht, so lautet eines seiner ganz besonderen Werke. Der vielseitige 78-jährige Autor ist vielen ein Begriff, zum Beispiel auch durch seine Bücher über Helmut Kohl. Auch mit seinen zahlreichen Fernsehdokumentationen hat er sich einen Namen gemacht. Aber in seinem vor einiger Zeit erschienenen Werk »Spione im Zentrum der Macht« geht es um die Spionage der früheren DDR, die die Bundesrepublik in der Regierungszeit, der Bundeskanzler von Adenauer bis Kohl, im besonderen Maße betraf. Er kommt übrigens am Freitag, dem 18. November, zu einer Lesung aus diesem Buch ins Bornheimer Rathaus. Der Autor ist aber schon jetzt hier bei uns im Studio mit Otto Ganser im Gespräch und er wird sicher über die Hintergründe und Zusammenhänge der Inhalte erzählen, die dieses Buch so unglaublich spannend machen.
Ja, und zu diesem Thema begrüße ich Dr. Herbert Schwan, der Autor ist, nicht nur Autor, sondern Historiker, alles Mögliche, Filmemacher. Und wir sprechen über Ihr Buch, aus dem Sie in Kürze hier in Bornheim lesen werden, und zwar im Bornheimer Rathaus am 18. November. Spione im Zentrum der Macht, so heißt das Buch. Sie haben ja unzählige Bücher geschrieben, aber das ist auch ein ganz besonderes Werk, wie ich meine. Ja, und darüber können Sie etwas erzählen. Das erzählt ja die Geschichte der Spionagesituation in der Bundesrepublik durch die damalige DDR, also 40 Jahre. Eine lange Zeit, wo hier in Bonn ganz, ganz viel los war, was wir damals nur in Teilen erfahren haben.
Beginnt bei Adenauer und endet bei Helmut Kohl, ja. Von 1949 bis 1998. Ich muss Ihnen sagen, jedes Buch, auch dieses Buch, hat natürlich eine Geschichte, die beginnt beim Deutschlandfunk. Beim Deutschlandfunk mussten wir uns ja damals mit dem zweiten deutschen Staat intensiv beschäftigen. Damals hatte ich natürlich überhaupt keine Ahnung vom Geheimdienst. Es gab einen Kollegen, Karl Wilhelm Fricke, der mich ein bisschen aufgeklärt hat über das, was der Geheimdienst, auch der Auslandsgeheimdienst der DDR, eigentlich so alles trieb. Aber ich habe viel, viel später dann mich mit der DDR beschäftigt, nämlich nachdem die Mauer gefallen war, die Archive geöffnet wurden, für einen Historiker ein Highlight, plötzlich in die Archive hineinzuschauen, der Grenztruppen und auch der SED natürlich, und vor allen Dingen in das Archiv eines Geheimdienstes. Das war dermaßen faszinierend. Ich habe dann auch, weil ich ja dann vom Deutschlandfunk zum WDR gewechselt bin, fernsehtechnisch mich beschäftigt mit nach dem Fall der Mauer. Ich habe dann nach dem Fall der Mauer Anträge gestellt in der sogenannten Stasi-Unterlagenbehörde und da konnte man also die Akten einsehen. Ich habe Filme, Bücher geschrieben über die Opfer der Mauer, über einen Fußballer namens Eigendorf, Tod dem Verräter, der hingerichtet worden ist aus meiner Sicht. Dann habe ich einen Film über Erich Mielke gedreht, dem Chef des Geheimdienstes, und fand in den Unterlagen der Stasi-Unterlagenbehörde fand ich die Geschichte eines SS-Mannes, Josef Blösche, der im Warschauer Ghetto schrecklich gemordet hat. Und das war ein Bürger der DDR und wurde später in der DDR zum Tode verurteilt. Kurzum, ich habe mich mit diesem Land beschäftigt, mit der Vergangenheit des Geheimdienstes. Das war immer so ein bisschen umbogen. Man wusste nie so recht, was ist das eigentlich? Dann zu sehen nach den Akten, was alles passiert ist. Ich habe mich dann konzentriert, auch dann später, auf die Auslandsspionage. Das heißt, das, was das Ministerium für Staatssicherheit hier im Westen eigentlich alles gemacht hat. Und meine Recherchen zu diesem Buch Spione im Zentrum der Macht, wie die Stasi die Region von Adenauer bis Kohl bespitzelt hat, da habe ich dann die Anträge gestellt auf Herausgabe der Akten. Und es war natürlich unglaublich, als ich plötzlich ein Konvolut von 80.000 Blatt Papier bekommen habe und stellte fest, dass es insgesamt 197 inoffizielle Mitarbeiter gab, die im Westen spioniert haben im Laufe der Jahre. Und von Adenauer, wie gesagt, bis Kohl. Und ich wollte natürlich wissen, um was ging es da eigentlich? Was hat die bewegt? Warum war der Auslandsspionagedienst der DDR unter Markus Wolf so interessiert an der Bonner Politik? Dieses Buch stützt sich auf die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit und es kommt ein zweites hinzu. Ich bekam die Sondergenehmigung, in die Akten der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe Einblick zu nehmen, über die angeklagten Spione, Hintergrund, die Anklagen und die Urteile einzusehen. Und diese Mischung aus Akten des Ministeriums für Staatssicherheit und der Anklagebehörden, diese Mischung macht das Buch eigentlich auf einer ganz breiten Quellenlage aus. Und das ist für einen Historiker ein Geschenk des Himmels, muss ich Ihnen sagen. Und so war es ja dann auch. Also ich habe dann angefangen, mir die Akten vorzunehmen. Ich habe auch eine große Fleißarbeit und Anschauung hinter mich gebracht und wollte dann wissen, was der Auslandsspionagedienst der DDR wirklich wollte. Was interessierte die eigentlich? Was war der Sinn und Zweck der Spionage? Und ich begriff dann sehr schnell, die DDR wollte immer Hintergrundinformationen haben. Der Geheimdienst wollte immer Schild und Schwert der Partei, wie es immer hieß, für die SED aufbereiten, was eigentlich hier in Bonn lief. Immer einen Schritt voraus zu sein, immer zu wissen, welche Absichten hat Bonn. Und sie hießen ja Kundschafter des Friedens, so schön. Und sie haben mit allen Mitteln und Methoden versucht, Informationen zu sammeln, um diesen Informationsvorsprung zu haben. Da war beispielsweise das Kanzleramt unter Adenauer eine ganz wichtige eine Zielgruppe. Im Kanzleramt, in dem Machtzentrum, ob unter Adenauer, später Brandt, Schmidt und Kohl, wie auch immer, hier ging es wirklich darum, rauszukriegen, was ist in diesem Bonner Machtzentrum Sache? Was beabsichtigt Adenauer? Sie haben ja immer Angst gehabt, das muss man einfach sehen, Angst vor einem Überfall, dass die Bundeswehr irgendwann die DDR überfallen würde. Sie hatten Angst vor einem angeblichen Nuklearkrieg und wollten immer wissen, was beabsichtigt Adenauer, was beabsichtigt Strauß und so weiter. Dabei war das Bundesverteidigungsministerium auch eine ganz wichtige Zielort und da gab es eine ganze Reihe von IMs. Die Frage war für die DDR, wie kommen wir an Informationen? Wie kommen wir über Menschen an Informationen? Und man hat dann verschiedene Methoden entwickelt, beispielsweise eine, an Sekretärin ranzukommen in Bonn. Das war sozusagen eine ganz wichtige Angelegenheit an die grauen Mäuse, sage ich mal, die im Bonner Zentrum der Macht saßen und hatten den Zugang zu Dokumenten und so weiter. Da ging es um Liebe, Sex und Leidenschaft, um Informationen zu bekommen, um über Liebe, waren dann sogenannte Romeos, die man da hingeschickt hatte, wunderschön aussehende Männer, die auch sehr gut gekleidet waren und sich an Frauen ranmachten, sei es nach dem Theaterbesuch, sei es in Cafés, sei es in der Kneipe. Und das war ein ganz großer Erfolg. Da könnte ich Geschichten drüber erzählen, wie man angeworben hat, über Sex natürlich, übers Bett. Es ging immer über Liebe und die vielen Frauen, die da reingefallen sind, vermeintlich, das hieß auch oft unter fremder Flagge. Das heißt, der Mensch aus der DDR, der sich in Bonn oder auch in Bornheim lebten, auch solche IMs, unter falscher Flagge, die sagten dann einfach, ich komme vom dänischen Friedensdienst oder ich bin vom amerikanischen Geheimdienst und ich würde ganz gerne wissen, wie das mit der Bundeswehr ist. Und die Sekretärin hat dann über Liebe, Sex und Leidenschaft die Sachen sich besorgt. Also es ging natürlich vor allen Dingen immer wieder darum, an Dokumente zu kommen, die sonst niemand hat. Und das ist denen gelungen. Und es ging noch um eine ganz andere Sache. Es ging auch darum, rauszukriegen, wer war eigentlich in den Kabinetten Adenauer und vor allem Kiesinger, wer war ein ehemaliger Nazi, um irgendwelche Aktionen zu machen gegen die Bonner Regierung. Es hieß ja im DDR-Jargon, alles Nazis, alles ehemalige Nazis, die Bundeswehr, alles ehemalige Nazis. Und es gab natürlich auch viele, viele, die NSDAP-Mitglieder gewesen waren. Ja. Und man wollte große Aktionen machen. Man hat dann auch Weißbücher herausgebracht, um zu zeigen, hier, die alten Nazis sitzen alle in Bonn und in den Regierungen und in den Ministerien. Und das ist denen eigentlich ziemlich gut gelungen, die Leute da rauszustellen, beispielsweise die unter Adenauer waren es natürlich viele, viele Leute, die NSDAP-Mitglieder waren. Und selbst der Nachfolger von Erhard, Kurt Schmücker, kennt keiner mehr. Dem wurde auch in der NSDAP nach Mitgliedschaften. Vor allen Dingen unter Kiesinger war natürlich, oder Kiesinger selbst, ein ehemaliges NSDAP-Mitglied. Sie haben recherchiert, sie haben Historiker angesetzt und sie haben einen Zugang gehabt zu der ganz großen Datei mit sämtlichen Mitgliedern der NSDAP, der SA und der SS, die in amerikanischen Händen in Berlin waren. Es war unglaublich.
Ja, es ist so spannend. Wir spielen aber ein paar Takte Musik und dann sprechen wir weiter. Ja, und weiter geht's mit Dr. Herbert Schwan über sein neues Buch Spione im Zentrum der Macht. Ja, Herr Dr. Schwan, erzählen Sie weiter über diese besondere Geschichte.
Adenauer, ja. Erhard, dann kommt Kiesinger, Große Koalition, dann kommt Willy Brandt, der schon Außenminister war unter Kiesinger, dann wurde Brandt Bundeskanzler und Brandt war natürlich auch für das Ministerium für Staatssicherheit eine Zielperson erster Güte. Und man hat damals natürlich versucht rauszukriegen, er war im Ausland, Willy Brandt, und Willy Brandt war der Widerstandskämpfer, Oppositionelle gegen den NS-Staat. Und man hat mit allen Tricks rausgekriegt und wollte ihn eigentlich denunzieren, den Willy Brandt, aber das ist nicht gelungen. Und es gab ja damals schon die ersten Versuche, Willy Brandt als Kanzler mit der DDR ins Gespräch zu kommen. Er traf sich damals mit dem DDR Ministerpräsidenten Willi Stoff in Erfurt, die Bilder sind uns noch, unsere Generation noch.
Kann ich mich noch erinnern. Ja.
Alle rufen Willi, Willi, die meisten natürlich meinten Willy Brandt. Auch dies ist in den Stasi-Akten minutiös dargestellt, unglaublich eigentlich. Und man hat auch die Begegnungen Brandts nachher in Kassel, das war der Gegenbesuch in den 70er Jahren, 1970 in Kassel mit Willi Stoff, hat man auch dokumentiert mit Fernmikrofonen und so weiter, Fernmikrofon. Das war unglaublich. Man hat alles aufgenommen, alle Gespräche. Und man hat auch interessanterweise in den Stasi-Akten die ganze Geschichte mit dem Misstrauensvotum gegen Brandt, Barzel gegen Brandt, was damals ja für die CDU schief ging. Brandt blieb Kanzler, weil es da einen CSU-Abgeordneten gab, der von der Stasi bestochen worden ist. Das ist auch minutiös in den Akten beschrieben. Das hat mich natürlich wahnsinnig interessiert. Und die Guillaume-Affäre. Die Guillaume-Affäre spielt eine ganz große Rolle, aber die Guillaume-Affäre ist in den Stasi-Akten überhaupt nicht erhältlich, sondern sie ist, für mich war die ganze Guillaume-Geschichte, Anklage und Urteil, 13 Jahre Knast, war eigentlich nur in Karlsruhe zu finden. Und das sind ganz neue Aspekte, die es vorher nie gegeben hat, weil noch kein Mensch in diese Anklageschriften und in das Urteil reingeguckt hat, weil es verschlossen ist. Und da stellt sich beispielsweise heraus, dass der Guillaume viel größeren Verrat geübt hat, als es damals bekannt geworden ist. Aus diesen Anklagebehörden versteht man auch heute, warum Willy Brandt zurückgetreten ist. Er konnte nicht, er war erpressbar, weil der Guillaume hatte Zugang zu NATO-Verteidigungsgeschichten, erster Güte, größte Sicherheitsstufe, und deswegen ist es interessant, in diesem Buch mal nachzulesen, wie es tatsächlich war. Das ist nicht mein Verdienst, sondern das ist das Glück, in die Anklageschrift und vor allen Dingen in das Urteil hineinschauen zu können. Helmut Schmidt war natürlich auch nach Brandt 1974 die Zielfigur, Kanzleramt wieder. Er war vorher Verteidigungsminister gewesen und Helmut Schmidt stand natürlich auch unter Kontrolle. Das Ministerium für Staatssicherheit, wenn man so will, in Anführungsstrichen. Und vor allen Dingen, da hat mich fasziniert der Besuch Helmut Schmidts in der DDR und vor allen Dingen in Güstrow. Also wenn man sich das anguckt aus den Stasi-Akten, welchen Aufwand das Ministerium für Staatssicherheit in Güstrow aufgewandt hat, dann kann man nur sagen, DDR ist pleite gegangen, weil das viel zu teuer war. Also 35.000 Menschen wurden damals eingesetzt, um diesen Besuch Schmidts in Güstrow abzusichern, wie es in der Stasi-Sprache hieß. Es war unfassbar. Und dann gibt es natürlich neben Schmidt die Akte Genscher auch. Die Akte Genscher ist auch sehr interessant. Allerdings muss man da auch sagen, dass das Auswärtige Amt auch viele Fehler gemacht hat in den Überprüfungen. Das Auswärtige Amt war wie durch ein Spinnennetz der Stasi durchsetzt mit hochrangigen Diplomaten, die aus ideologischen Gründen Spionage getrieben haben, wie viele andere EMs aus finanziellen Gründen und aus Liebe, Sex und Leidenschaft Spionage getrieben haben.
Immer das gleiche Thema.
Ja. Ja. Und dann Helmut Kohl. Helmut Kohl war umzingelt von EMs und vor allen Dingen gab es da einige Leute, die jahrelang von Anfang an spioniert haben. Und bei Kohl gab es aber noch was ganz Besonderes. Mit der Kanzlerschafts-Kohl, jetzt vor 40 Jahren, 1982, begann für das Ministerium für Staatssicherheit ein ganz besonderer neuer Weg. Nämlich, es ging um die elektronische Spionage. Also nicht nur allein mehr über Frauen, Männer und so weiter, sondern die elektronische Spionage war von 1982 an, war das Ministerium für Staatssicherheit in der Lage, aus technischen Gründen sämtliche Telefonate abzuhören. Kohl wurde rund um die Uhr im Kanzleramt, im Auto, privat, im Dienstwagen und vor allen Dingen auch in Ludwigshafen-Oggersheim. Die Telefone waren immer unter Kontrolle. Das heißt, das war eine ganz neue Art der Spionage. Und diese Sache war natürlich für die letzten Jahre von 1982 bis 89, nein, bis 88, bis 89, war das natürlich ein Highlight für die Spionage. Man wusste, wie der Kohl reagierte. Man wusste, welche Pläne und Absichten das Bundeskanzleramt hatte. Wenn Sie überlegen, im November 1989 gab es etwa 100.000 Fernmeldeanschlüsse in der Bundesrepublik und West-Berlin unter der sogenannten Zielkontrolle, hieß das im Stasi-Jargon, die Stasi angezapft hat. Übrigens Technik, zum Teil aus der Schweiz, Siemens-Geräte aus der Schweiz, über einen inoffiziellen Mitarbeiter, einen Schweizer, der das für das Gerät, das technische Know-how für das Ministerium für Staatssicherheit beschaffen hat.
Ja, das ist schon ja, unglaublich
interessant. Und also die Spionage in den 80er Jahren unter Kanzlerschaft Helmut Kohl war dann auch im Verfassungsschutz, im militärischen Abschirmdienst. Es bliebe da noch eine Menge zu sagen.
Gut, dann machen wir hier mal einen Punkt und gleich sprechen wir dann weiter über dieses sehr spannende Thema. Heute Abend ist mein Studiogast Dr. Herbert Schwan, der über sein Buch Spione im Zentrum der Macht spricht. Und in der ersten halben Stunde haben wir schon ganz, ganz viel davon gehört. Das ist also wirklich so spannend. Man glaubt es gar nicht, was damals alles passiert ist, was wir jetzt erst erfahren haben nach der Wende und vor allem durch das Buch von Ihnen ist es sehr greifbar und sehr gut vermittelt worden. Ja, und darüber sprechen wir jetzt weiter, was es da für spannende und interessante Momente gab, die Sie herausgefunden haben und die in diesem Buch dann auch zu lesen sind, zu finden sind.
Ich hatte Helmut Kohls Ära bereits erwähnt, die 80er Jahre, die Spionage auf einem ganz aktuellen neuen Stand durch die sogenannten Zielkonfliktmöglichkeiten, Zielkonflikte. Das war eine Sprache der Stasi. Man konnte also die Telefonate in Westen abhören. Und das ging also so massenweise. Jedes Ministerium in der Kohl-Ära ab 82 konnte abgehört werden. Das Verteidigungsministerium genauso. Und vor allen Dingen auch die wichtigen Institutionen wie Verfassungsschutz, Militärischer Abschirmdienst, Bundeskriminalamt, auch da wurde angezapft. Also wenn Sie überlegen, dass beispielsweise der Verfassungsschutz dafür da war, die Verfassungsfeinde, das waren natürlich die Spione aus der DDR, und unter Kontrolle zu haben, zu entlarven, zu entdecken. Das war unfassbar, was da alles technisch möglich war. Und dennoch ging die Spionage in der Kohl-Ära bis zum Ende weiter. Der Verfassungsschutz war durchlöchert von Spionen und vor allen Dingen auch das BKA, das Bundeskriminalamtes, und vor allen Dingen auch der militärische Abschirmdienst. Wenn Sie überlegen, dass im militärischen Abschirmdienst ein junger Journalist, westdeutscher Journalist, platziert wurde, der sollte im Auftrag des Ministeriums für Staatssicherheit eine Biografie ein Porträt über den militärischen Abschirmdienst schreiben. Und es wurde ein Plan entworfen, ihm wurde gezeigt, wie er an was kommen sollte. Er sollte Kontakt aufnehmen mit den wichtigsten Leuten des MRDs und vor allen Dingen sollte er rauskriegen, welche Überlegungen es überhaupt gibt, den militärischen Abschirmdienst auszubauen und zu organisieren. Dafür sollte er Kontakt aufnehmen mit den wichtigsten Leuten und es sollte sie auch bitten, eigene Aufsätze zu schreiben, eigene Berichte, die in dieses Buch hineinkommen sollten. Und die haben alle mit. Sie können sich nicht vorstellen, wie die MAD-Leute von der Spitze bis zur mittleren Ebene Aufsätze geschrieben haben, um zu zeigen, wie der MAD funktioniert, wie der militärische Abschirmdienst funktioniert und welche Aufgaben er hat und wie die Zukunft des MAD auszusehen hat. Es ist unfassbar. Dieses Buch ist nie erschienen, weil 89 die Mauer fiel. Aber wenn Sie überlegen, was da spioniert worden ist, geht auf keine Kuhhaut, wie man so schön sagt.
Ja, also das sind ja verrückte Sachen, wenn man das so im Nachhinein überlegt. Ja, da haben Sie ja wahrscheinlich Jahre für dieses Buch gebraucht, um das alles zu sichten, was Sie an Akten bekommen konnten.
Ich habe 1994 die ersten Anträge gestellt zu diesem Thema, die Spionage gegen die Bonner Politik, gegen die Regierung und die Kabinette von Adenauer bis Kohl. Ich habe es schon erzählt, etwa 80.000 Blatt Papier, die ich zu bearbeiten hatte. Da war beispielsweise auch über Herbert Wehner ein irre großes, dickes Konvolut. 58 Bände allein Spionage, Geschichten über Wehner, aber auch über Wehner im Exil in Moskau und über Wehner im Exil in Schweden und. Also das heißt, das war eine Riesenmenge und 2008 bekam ich auch die Akten über die Spionage, die gegen Helmut Kohl angelegt worden sind. Helmut Kohl hat ja einen Prozess geführt, dass seine Stasi-Akte nicht verwendet werden darf. Kein Mensch auf dieser Welt hat mehr Einblick in die Spionageakte über Helmut Kohl. Die hat er gerichtlich durchgesetzt und das bleibt auch so. Seine Witwe hat den Zugang zu den Akten und ich hatte Gott sei Dank mit seiner Hilfe damals Einblick in diese Akten. Und wenn man sich diese Akten anguckt von Helmut Kohl, dann weiß man auch, wie ich schon sagte, dass die telefonische Spionage natürlich eine große Rolle gespielt hat, dass man immer wusste, was er denkt. Und 1987 beispielsweise bei einem Besuch Erich Honeckers in Bonn, da wusste beispielsweise durch die Spionage, die elektronische Spionage, wusste die DDR schon, bevor Honecker überhaupt auf westdeutschem Boden war, welche Dinge Kohl mit Honecker besprechen wird. Das heißt, sie hatten immer einen Informationsvorsprung und das war das ganze Sinnen und Trachten. Und das war eigentlich der Clou, rauszukriegen, gerade auch unter Kohl, wie läuft das? Und Honecker, der Besuch war natürlich eine halbe Anerkennung der DDR, wenn man so will, hat sich die Bundesrepublik ja auch ziemlich schwer getan. Aber was dann in Bonn gelaufen ist, und Honecker hat den Rau in Düsseldorf besucht, Honecker hat den Lafontaine in Saarbrücken besucht, alles das ist aufgenommen worden mit Richtmikrofonen, mit Abhörgeschichten, vielleicht mit Honeckers Uhr, weiß man nicht so richtig. Auch das ein Riesenkonvolut in Kohls Stasi-Akten.
Ja, Herr Dr. Schwan, da gibt es so viel zu erzählen, das, was Sie herausgefunden haben. Und das Buch ist ja auch ganz schön dick. Also, Sie haben jede Menge Informationen gesammelt über die Jahre. Und darüber können Sie jetzt zum Abschluss unseres Gespräches noch mehr erzählen, was Ihnen da wichtig erscheint.
Mich hätte ja interessiert, wie wird man Spion? Wie wird man in Bonn Spion? Wie wird man angeworben und mit welchen Mittelmethoden werden Spione rekrutiert? Interessant war für mich nicht statistisch allein gesehen, dass viele Spione, auch vor allem die Männer, die von der Bundeswehr angeworben wurden oder von BKA oder auch von den anderen, vom Verteidigungsministerium und vor allen Dingen auch vom Außenministerium, was waren das für Menschen? Und interessanterweise waren es für mich zum Teil sehr einsame Menschen. Frauen sowieso, die waren in Bonn einsam, die 28, 30 Jahre alt, graue Mäuse, die natürlich nach Liebe suchten, nach Zuneigung, nach Zärtlichkeit. Das war einfach. Aber beispielsweise bei den Männern gab es verschiedene Motive. Beispielsweise die sogenannten Selbstläufer, wenn man so will, die sich selbst gemeldet haben, haben gesagt, ich möchte gerne, da gab es Motiv, wichtig zu nehmen, wichtig genommen zu werden, aber da gab es auch das Motiv des Geldes. Und so gab es beispielsweise einen vom Verfassungsschutz, ein ganz wichtiger Mann, Klaus Kuron hieß der, der sich einfach mit einem Brief an Markus Wolf angeboten hat. Er hat einen Brief geschrieben und an der ständigen Vertretung der DDR in Bonn eingeworfen und dann vorgeschlagen hat, dass er gerne für den DDR-Geheimdienst arbeiten würde. Er sei vom Verfassungsschutz, aber er hätte die Bedingungen. Erstens ein Gehalt im Jahr. Zweitens für den Fall, dass er entdeckt wird, für ewige Zeit Pension. Oder wenn es nicht anders ginge, dass er auch Schutz in Moskau oder sonst irgendwo kriegen würde. Also er hat Bedingungen festgelegt. Und für das Ministerium für Staatssicherheit war natürlich dieser Klaus Kuron ein Geschenk des Himmels. Der wusste, welche Spionagegeschichten gegen die DDR eingesetzt wurden durch den Verfassungsschutz. Er wusste, welche Mittel und Methoden der Bundesnachrichtendienst einsetzte, um rauszukriegen, wer hier spioniert. Und er konnte natürlich den Namen nennen, wer auf wen angesetzt ist und so weiter. Der hat sehr viel Geld verdient. Der hat insgesamt für seine Spionage in den letzten Jahren von 81 bis 89 allein 690.000 Euro verdient.
Das ist ja ganz schön viel. Also es gab also viele Spitzenverdiener unter denen.
Aber das war auch ein Spitzenverdienst und er hatte auch Geldnot. Sein Geld, dieser Mann hatte Geldnot und hatte neu gebaut und brauchte Geld. Und er hat es nur nicht aus ideologischen Gründen gemacht, wie viele im Auswärtigen Amt, sondern wegen des Geldes. Andere aus dem Auswärtigen Amt, Intellektuelle, die Botschafter waren dort und hier, wie auch immer, die haben es gemacht aus ideologischen Gründen. Die wurden angeworben schon als linke Studenten in Marburg oder sonst irgendwo. Denen wurde auch vorgeschlagen, pass auf, studier Jura, bewirb dich im Auswärtigen Amt, schon als Student. Die wurden richtig platziert im Auswärtigen Amt und so gab es eine ganze Reihe, bestimmt eine Handvoll, die dort landeten und natürlich wertvolle Informationen aus dem Auswärtigen Amt, aus dem Genscher Ministerium weiterreichten, sodass die Informationen, die in der DDR in Ostberlin landeten, gerade auch in der Außenpolitik oder im Verfassungsschutz oder nochmal BKA, Verteidigungsministerium, für die natürlich für die DDR wichtig war. Ich habe mich oft gefragt natürlich, was hat es eigentlich gebracht? Was hat es eigentlich gebracht, dass sie immer einen gewissen Informationsvorsprung hatten? Sie wussten, was in Bonn gedacht wird, politisch, war natürlich wichtig. Sie wussten, wenn sich Brandt mit Stoff trifft, was der Brandt beabsichtigt zu sagen. Die hatten auch die Reden schon vorab. Wussten, wenn Kohl sich mit Honecker trifft, wussten sie, welche Fragen der Kohl an Honecker hatten und so weiter. das war eine gute Sache, immer vorher zu wissen, was los ist. Ich habe mich natürlich auch gefragt, was hat das eigentlich alles gekostet? Und mit dem Geld ist so eine Sache, es gibt eigentlich nur eine Information, die der Markus Wolf 86 selbst mal gegeben hat. Und da ging es um Millionen, die da bezahlt worden sind. Millionen für in DDR-Mark und Millionen in BRD-Mark. Also 86 hat Markus Wolf gesagt, der Finanzbedarf allein für die Auslandsspionage, HVA, lag bei 17 Millionen DDR-Mark und 13,5 Millionen DM. 86. Das ist natürlich eine unglaubliche hohe Geldsumme. Wie wir wissen, ist die DDR zugrunde gegangen. Das heißt, sie hat sich nicht halten können. Und insofern glaube ich, dass die Spionage für die Kommunistische Partei nach dem Vorbild des KGB, das Ministerium für Staatsheer, der war ein Abklatsch des KGB aus Moskau. Und so waren auch die Austausche, also alles, was das Ministerium für Staatssicherheit aus Bonn sozusagen erfuhr, wurde auch weitergereicht nach Moskau. Es gab einen Mittelsmann in Ostberlin, der da saß und immer guckte, was ist wichtig, damit der Ostblock, nicht nur Moskau, auch die anderen Ostblockstaaten, informiert wurden über das, was die DDR-Spionage rausbekam. Das muss man auch bedenken. Da gibt es auch noch ein weites Feld der Forschung. Was wurde eigentlich an Moskau weitergegeben? Das heißt, Moskau war über die vielen, vielen Jahre über all das, was von Adenauer über Brandt, Behner und Schmidt und Kohl hier in Bonn geschah, waren sie informiert. Genauso gut wie Ost-Berlin. Und ich will vielleicht zum Abschluss einen Brief eines Freundes vortragen, der das Buch gelesen hat.
Ja.
Ein Theologe, ein katholischer Theologe, ein Konabiturient von mir, mit dem ich bis heute Kontakt habe, auch mein Jahrgang, dem hatte ich das Buch geschickt. Und er schrieb mir: Lieber Heribert, habe gerade deine Spione zu Ende gelesen. Ein notwendiges, ein wichtiges Buch und eine Wahnsinnsfleißarbeit, die Fülle des Materials zu durchpflügen und aufzuarbeiten. Ich bin erschüttert über so viel Niedertracht und menschliche Gemeinheit. Das hohe Pathos und die hehren Ziele im Kontrast zu Lüge, Vertuschung und dem uneingestandenen Zweifel an den eigenen Zielen und Idealen. Verständlich die kleine Sekretärin, die von der großen Liebe träumt und deshalb Verrat begeht. Die andere wechselt nach der enttäuschten Liebe den Arbeitsplatz, um aus dem Visier der Schlapphüte zu gelangen. Bei vielen anderen bin ich einfach fassungslos. Ein Bundestagsabgeordneter, der sein Land verrät, eine Parteispitze, die Stimmenkauf wägt, im Falle von Willy Brandt. Und wie glimpflich diese Verräter davongekommen sind. Wichtiger wohl die persönliche Frage: Wie geht es einem persönlich, über Monate und Jahre Dokumente von Gemeinheit und Niedertracht zu studieren? Wie schützt man sich vor Abgestumpftheit und Zynismus? Ich habe nachher verzichtet, meiner Gewohnheit gemäß abends im Bett zu lesen, weil es mich in den Schlaf verfolgt und Albträume verursacht hat. Eigentlich kann man diese geballte Niedertracht doch nur aushalten, weil man um den guten Ausgang im Jahr 1989 weiß.
Ja, das lasse ich so als Schlusswort stehen, Herr Dr. Schwan. Das war sehr treffend, was Sie gerade vorgelesen haben. Der Brief zeigt, dass das die Menschen bewegt, die das Buch gelesen haben. Und dass da vieles drin ist, was menschliche Schicksale bedeutet und viele, viel Niederträchtiges auch. Da ist so vieles drin, was an die menschliche Existenz rangeht. Ja, und wir haben über dieses Buch gesprochen, Spione im Zentrum der Macht von Dr. Herbert Schwan, erschienen im Heine Verlag. Herr Dr. Schwan, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier im Studio Merten, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und schreiben Sie weiter hochinteressante Sachen, wenn Sie können.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, und dann noch der Hinweis von mir auf die Lesung mit Ihnen am 18. November im Bornheimer Rathaus. Und ja, da sehen wir uns sicherlich auch dabei bei dieser Gelegenheit. Alles Gute und Dankeschön. Ja, und nach der Musik hat mein Kollege Klaus Offermann noch ein paar Veranstaltungstipps. Ich sage damit Tschüss, wenn Sie mögen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Otto Ganser.